Hier ist Teil 2 der Podcast-Folge zu Relationen und Abbildungen. Die Cliffhanger werden jetzt alle aufgelöst. Herzlich willkommen. Ich lasse die Musik noch kurz zu Ende laufen. Und ich wiederhole nochmal die Beispiele. Im ersten Beispiel ging es um die Potenzmenge von R und die Relation war, dass zwei Teilmengen von R in Relation stehen genau dann, wenn sie gleichmächtig sind. Das nächste Beispiel war die Menge C, Z kreuz Z und die Relation war, dass zwei Tupel von ganzen Zahlen in Relation stehen genau dann, wenn der zweite Eintrag gleich ist. Das dritte Beispiel war das mit den Schubladen und den bunten Kugeln, da gab es nichts mehr zu besprechen. Dann hatten wir noch eine Abbildung von Q nach Q, die Abbildung hieß Phi und die wirft alle rationalen Zahlen A auf 2 mal A. Wir haben uns schon angeguckt, wie man die Abbildung schreiben kann als Teilmenge von Q kreuz Q. Und dann habe ich so ein paar Fragen gestellt. Ist die surjektiv, injektiv und so weiter. Dann lösen wir das mal nach und nach auf. Beispiel 1. Die Gleichmächtigkeitsrelation. Das ist eine Äquivalenzrelation und wir besprechen kurz warum. Für die Reflexivität nehmen wir uns eine Menge A her, eine Teilmenge von R. Dann kann man die identische Abbildung auf A nehmen, die ist bijektiv und geht von A nach A. Das heißt, A ist gleichmächtig zu sich selbst. Deswegen ist unsere Relation reflexiv. Als nächstes mache ich die Transitivität. Seien jetzt A, B und C Elemente aus der Menge M, das heißt, es sind Teilmengen von R. Und die sollen zueinander in Relation stehen in folgender Weise. A und B stehen in Relation und B und C auch. Nach Definition heißt es jetzt, A und B sind gleichmächtig und B und C sind auch gleichmächtig. Was bedeutet das? Na, gleichmächtig zu sein heißt ja, dass es eine bijektive Abbildung gibt, von der einen Menge in die andere. Es gibt also jetzt eine bijektive Abbildung Alpha von A nach B und es gibt eine bijektive Abbildung Beta von B nach C. Jetzt benutzen wir Lemma 1.16 Teil D. Da steht, dass die Hintereinanderausführung bijektiver Abbildungen bijektiv ist. Das heißt, wir können jetzt die Abbildung Alpha Stern Beta angucken. Die geht von A nach C und sie ist bijektiv. Und deswegen sind A und C auch gleichmächtig. Sprich, A und C stehen in Relation und wir sind fertig. Jetzt kommt noch die Symmetrie. Dazu nehmen wir uns zwei Elemente aus M her, die in Relation zueinander stehen. Die beiden Teilmengen von R sollen A und B heißen. Dass die in Relation stehen, heißt, es gibt eine bijektive Abbildung. Von der einen in die andere sagen wir mal Sigma. Sigma geht von A nach B und ist bijektiv. Dann ist Sigma hoch minus 1 ebenfalls bijektiv. Wir erinnern uns, Sigma hoch minus 1 ist die Notation für die Umkehrabbildung und bei bijektiven Abbildungen gibt es die immer. Die geht in die andere Richtung und ist ebenfalls bijektiv. Na, das heißt aber, B und A sind auch gleichmächtig. Das heißt, B, A liegt ebenfalls in der Relation. Anders gesagt, gleichmächtig zu sein ist symmetrisch. Es ist egal, ob ich sage, A ist gleichmächtig zu B oder B ist gleichmächtig zu A. Haben wir in der Vorlesung auch schon kurz drüber gesprochen und das habe ich jetzt gerade nochmal verwendet. Jetzt haben wir nämlich alle drei Eigenschaften zusammen. Die Relation, über die wir gesprochen haben, ist tatsächlich eine Äquivalenzrelation. Nur zum Spaß gucken wir nochmal ein paar Klassen an. Die Äquivalenzklasse von der leeren Menge ist einfach nur die leere Menge. Denn gleichmächtig zur leeren Menge zu sein, heißt, dass man gar kein Element besitzt und die einzige Teilmenge von R, die gar kein Element besitzt, ist die leere Menge. Jetzt gucken wir uns die Klasse an von der Menge, die nur das Element 1 enthält. Ja, wie sieht denn das aus? Wir haben hier jetzt eine einelementige Teilmenge von R. Alle anderen einelementigen Teilmengen von R sind jetzt dazu gleichmächtig, denn die haben alle genau ein Element und ich kann dann immer als Bijektion einfach die Abbildung nehmen, die das eine Element der einen Menge auf das eine Element in der anderen Menge wirft. Das heißt, all diese einelementigen Teilmengen von R sind gleichmächtig. Und es gibt unendlich viele, nämlich genauso viele wie reelle Zahlen. Das heißt, die Äquivalenzklasse von der Menge, die nur die Zahl 1 enthält, ist unendlich groß. Und tatsächlich steht die in 1:1 Korrespondenz mit der Menge der reellen Zahlen selber. Gut, dann können Sie sich überlegen für alle endlichen Teilmengen, dass da sowas Ähnliches passiert. Und dann können Sie sich noch die unendlichen Teilmengen angucken. Da gibt es verschiedene, die sind auch nicht alle gleichmächtig. Aber das führt jetzt zu weit. Beispiel 2. Grundmenge war C, definiert als Z kreuz Z und die Relation funktionierte so, zwei Tupel stehen in Relation genau dann, wenn der zweite Eintrag gleich ist. Wir haben uns schon Beispiele in der letzten Folge angeguckt. Ja, was ist da los? Schauen wir mal nach Reflexivität. Wir nehmen ein Tupel A, B. Naja, dann hat das Tupel den gleichen zweiten Eintrag wie das Tupel selber, nämlich B. Also ist ganz klar, das ist eine reflexive Relation. Jetzt schauen wir Symmetrie an. Wir nehmen zwei Tupel, A, B und C, D. Und die sollen in Relation stehen. Das heißt, der zweite Eintrag ist gleich, B gleich D. Aber bei Gleichheit darf man ja auch umdrehen, was rechts und links steht. Das heißt, D ist auch gleich B und damit stehen die beiden Tupel auch in Relation zueinander, wenn man die Reihenfolge umdreht. Das heißt, C, D steht auch in Relation zu A, B. Vorsicht, innerhalb eines Tupels die Reihenfolge zu verändern, ist hier nicht erlaubt. Das könnte sein, dass man dann die Relation kaputt macht. Ich meinte mit vertauschen nur, dass man vertauscht, welches Tupel man zuerst hinschreibt und welches Tupel man als zweites hinschreibt. Gut, das heißt, wir sind reflexiv und symmetrisch. Jetzt kommt noch die Transitivität. Wir nehmen uns insgesamt drei Tupel her, A, B, C, D und E, F. Und wir setzen voraus, dass die ersten beiden in Relation stehen und das zweite und das dritte. Ich spreche es nochmal aus. A, B steht in Relation zu C, D. C, D steht in Relation zu E, F. Das ist unsere Voraussetzung. Und bei Transitivität muss man zeigen, dass jetzt daraus folgt, dass auch A, B in Relation steht zu E, F. Nach Definition der Relation heißt es, wir müssen zeigen, B ist gleich F, denn das sind die zweiten Einträge bei diesen Tupeln. Na gut, was wissen wir denn? Wir wissen ja schon aufgrund der Relation, die wir haben, dass B und D gleich sind und auch D und F. Naja, aber dann ist auch B gleich F. Und dementsprechend haben wir schon alles gezeigt. Jetzt dürfen Sie noch ein bisschen malen, wenn Sie wollen. Nehmen Sie sich mal ein kariertes Blatt und die Kreuzungspunkte, die markieren Sie mit so kleinen Kullern oder Kreuzchen, was weiß ich. Und das ist dann Z Kreuz Z, so quasi als Gitter eingemalt in die komplexe Zahlenebene. Jeder solche Punkt markiert dann ein Tupel A, B, wobei A und B aus Z kommen. Machen Sie sich noch Markierungen dran, wo soll der Punkt 0, 0 sein, 1, 0, 0, minus 1 und so weiter. Und wenn Sie das gemacht haben, dann können Sie jetzt Äquivalenzklassen einzeichnen für die Relation, die wir gerade besprochen haben. Vielleicht klären wir ein Beispiel. Nehmen wir mal die Klasse des Tupels 0,1. Welche Elemente aus der Menge C, also Z Kreuz Z, stehen denn in Relation zu dem Tupel 0,1? Na, zum Beispiel das Tupel 1,1, minus 1,1, 5,1, 27,1. Immer dann, wenn hinten eine 1 steht, kriegen wir etwas, was in der gleichen Klasse liegt. Und jetzt zeichnen Sie das mal ein. Und wenn Sie das gemacht haben, dann suchen Sie sich mal noch eine andere Klasse und zeichnen Sie die auch ein. Schreiben Sie die Klasse als Menge hin. Üben Sie einfach mal auf verschiedene Arten und Weisen, diese Klasse zu beschreiben. Das ist eine sehr, sehr schöne Übung. Und hier gibt es jetzt noch eine Aufgabe für Fortgeschrittene mit dem gleichen Gitter, mit der gleichen Grundmenge Z Kreuz Z. Überlegen Sie sich jetzt bitte eine Äquivalenzrelation, bei der die Äquivalenzklassen auch solche Linien sind in dem Gitter, aber andere, in eine andere Richtung. Jetzt gerade hatten wir senkrechte Linien. Was müsste man machen, damit man waagerechte Linien bekommt? Vielleicht können Sie auch was finden, wo man diagonale Linien kriegt, Linien, die durch 0, 0 gehen und dann verschoben sind dazu, aber vielleicht fällt Ihnen auch noch eine ganz andere Methode ein, wie man auch noch andere interessante Linien bekommen könnte als Äquivalenzklassen. Überlegen Sie sich da mal was. Vor allem senkrecht, waagerecht und diagonal macht Spaß, weil man da verschiedene Möglichkeiten hat, Dinge auszuprobieren. Und ich hoffe, dass Ihnen das einfach dabei hilft, nochmal zu veranschaulichen, was diese Äquivalenzklassen eigentlich machen. Die unterteilen nämlich ihre Grundmenge in übersichtlichere Teilstrukturen und für manche Rechnungen reicht es dann, wenn man aus jedem dieser Teile immer nur ein Element nimmt und damit rechnet, anstatt mit allen. Ich hoffe, dass diese kleine Übung Ihnen Spaß macht. Jetzt kommt noch die Auflösung für die Abbildung Phi von Q nach Q. Abbilden heißt hier mit 2 multiplizieren und ich behaupte, dass es eine bijektive Abbildung ist und wir können sogar die Umkehrabbildung hinschreiben. Los geht's! Für die Surjektivität nehmen wir uns eine rationale Zahl b her. Wir suchen ein Urbild unter der Abbildung. Na, b ist jetzt mein Name für das Element, das ich mir angucke und ich definiere a als 1/2 mal b. Das geht und diese Zahl liegt dann auch wieder in Q. Denn b kommt aus Q und wenn ich eine rationale Zahl mal 1/2 rechne, kommt wieder eine rationale Zahl raus. Wenn ich jetzt dieses Element a mit Phi abbilde, was passiert dann? Na, ich habe dann 1/2 mal b hoch Phi und das ist dasselbe wie 2 mal 1/2 b und das ist b. Das heißt, wir haben ein Urbild für B gefunden. Jetzt kommt die Injektivität. Wir nehmen uns zwei Elemente her, x und y, die von phi gleich abgebildet werden. Das heißt also x hoch phi gleich y phi. Und nach Abbildungsvorschrift bedeutet das 2 mal x gleich 2 mal y. Nein, jetzt dürfen wir die 2 wegkürzen und bekommen x gleich y. Dass wir die 2 wegkürzen dürfen, liegt daran, dass 2 nicht 0 ist. Ich könnte auch sagen, ich multipliziere mit 1/2 und bekomme dann raus x gleich y. Also ist phi auch injektiv, deshalb insgesamt bijektiv. Wir hätten auch was anderes machen können. Wir hätten Satz 1,17 benutzen können und hätten sofort eine Umkehrabbildung hinschreiben können. Die Umkehrabbildung, die wir hier nehmen, ist die Multiplikation mit 1/2. Das heißt, die Umkehrabbildung 4 hoch minus 1 kann ich wie folgt beschreiben. Für alle a aus q ist a hoch 4 hoch minus 1 1/2 mal a. Können Sie nachrechnen, wenn man hintereinander ausführt in beide Richtungen, kommt die identische Abbildung raus. Und das ist auch die einzige Abbildung, die phi umkehrt. Das heißt, wenn Sie zuerst die Idee gehabt hätten, sozusagen rückgängig zu machen, was phi macht, dann hätten Sie diese Abbildung definieren können und hätten dann Satz 1,17 benutzen können, um so zu argumentieren, dass phi bijektiv ist. Das geht auch. Und das ist dann einfach Veranlagungssache oder auch Geschmackssache. Je nach Abbildung und je nach persönlichen Rechenfähigkeiten ist es so, dass manche Leute grundsätzlich besser damit klarkommen, injektiv und surjektiv nachzuweisen. Und es gibt Leute, die einfach einen guten Blick haben für Umkehrabbildung und bei denen es eigentlich immer schneller geht, wenn sie die Umkehrabbildung hinschreiben und dann damit argumentieren. Machen Sie das, wie Sie möchten. Wenn wir nichts weiter dahin geschrieben haben, was wir sehen wollen, wenn es einfach nur darum geht zu zeigen, irgendwas ist bijektiv, dann dürfen Sie da immer Ihre Lieblingsvariante nehmen. Hauptsache, es ist abgedeckt durch den Stoff aus der Vorlesung. Gut, das war's. Wir haben alles aufgelöst. Wenn Sie weitere Fragen haben, dann sagen Sie es mir oder sagen Sie es Jean-Luc. Bis zur nächsten Folge.